Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Teil 2 in den News-Folgen. Wir waren bei den Coaches und den General Manager. Zuletzt hatten wir gehört, dass Rick Tocchet nicht mehr Coach der Vancouver Canucks bleiben wird in der nächsten Saison und dass Mike Sullivan der neue Coach der New York Rangers wird. Damit schwenken wir von der Ost- an die Westküste zu den Los Angeles Kings. Und dort wurde Rob Blake nach 8 Jahren als General Manager entlassen. Auch nicht so richtig überraschend, die Los Angeles Kings ja jetzt zum 4. Mal hintereinander gescheitert gegen die Edmonton Oilers. Also da schon nicht in der Lage, über diese Hürde in der ersten Runde hinauszukommen. 5 Playoff-Teilnahmen gab es in der Geschichte unter Rob Blake in seiner Ära. Kein Seriensieg, 8-20 ist die Bilanz in den Playoffs, also nicht wirklich gut, das was er da abgeliefert hat, und dementsprechend haben dann die Verantwortlichen dort in Los Angeles gehandelt und gesagt, okay, also das sind nicht unsere Ansprüche, wir sind ein Team, was jetzt auch wieder den nächsten Schritt gehen will, wir wollen auch mal natürlich die Edmonton Oilers schlagen und entsprechend dort mal eine Runde weiterkommen. Das ist ihnen unter Rob Blake nicht gelungen, deswegen gibt es da den Austausch. Wir bleiben im Großraum Los Angeles, wir gehen in Orange County, ins Orange County, und wir gehen zu den Anaheim Ducks. Die haben am 8.5. ihren 12. Head Coach bekannt gegeben und das wird ein alter Bekannter in der NHL, Joel Quenneville. Der hat vorher gearbeitet bei den St. Louis Blues, bei der Colorado Avalanche, dann in Chicago, prominent, da kommen wir gleich noch hinzu, 3-mal einen Stanley Cup gewonnen und zuletzt tatsächlich mal ganz kurz bei den Florida Panthers. Ist eigentlich auch schon eine Episode, die Jahrzehnte her wirkt. Und ja, am 1.7.2024, also dann im letzten Sommer, nicht in diesem Sommer, wurde verkündet, dass Quenneville und dann eben auch Stan Bowman zum Beispiel wieder in der NHL aktiv sein können. Stan Bowman hat ja dann gleich eine Rolle gefunden, auch nicht nur eine Rolle, sondern den Job als General Manager bei den Edmonton Oilers. Das hatte ich ja viel kritisiert, auch in einer Folge, weil ich gesagt habe, ich verstehe nicht ganz, warum jemand, der jetzt wieder zur Verfügung steht, auch dann gleich wieder einen Job bekommen muss. Bei Joel Quenneville hat es jetzt ein bisschen länger gedauert und man muss natürlich sagen, dass die Voraussetzungen auch so ein Stück weit für mich unterschiedlich sind. Also zum einen, ich kann nicht sagen, wer welche Rolle hatte. Normalerweise müsste man eigentlich sagen, dass das, was Joel Quenneville gemacht hat damals oder eben nicht gemacht hat in diesem Skandal rund um die Chicago Blackhawks, noch schlimmer war, weil er als Head Coach ja die direkte Verantwortung für das Personal hat. Also auch dann derjenige ist, der seine Spieler schützen muss und in dem Fall eben Kyle Beach dann nicht geschützt hat. Also das ist schon etwas, wo man eigentlich sagen muss, die Verantwortung war größer bei Joel Quenneville. Beide haben damals nicht gehandelt, Bowman und Quenneville. Das ist eben auch dann ein Punkt, der ja ihm ewig anhaften wird. Auch da wurde verkündet dann bei der PK, dass er Programme mitgemacht hat, dass er auch entsprechend mit Leuten zusammengearbeitet hat, die das auch beurteilen können und so weiter und so weiter. Ich muss halt einfach sagen, für mich bleibt auch da an der Stelle einfach ein sehr, sehr bitterer Beigeschmack, der immer da sein wird. Der wird bei Stan Bowman für mich immer da sein. Der wird bei Joel Quenneville auch mit dabei sein. Das werden auch schwarze Flecken für mich weiterhin auf diesen Stanley Cup-Siegen sein, der Chicago Blackhawks. Ist keine schöne Geschichte gewesen und auch an der Stelle hätte ich mir eben gewünscht, dass ich hätte mir fast gewünscht, dass er gar nicht mehr Head Coach wird. Aber man muss natürlich auch sagen, naja, jeder hat eben auch entsprechend eine zweite Chance verdient. Und da ist eben dann mein Argument, naja, der ist etwas älter, der hat schon sehr, sehr viel gearbeitet. Für Quenneville wäre jetzt ein Job in der AHL schon, glaube ich, etwas anders zu bewerten, als dann vielleicht doch für einen Stan Bowman, der ja auch meiner Meinung nach so ein Stück weit dann auch reingerutscht ist in den Job bei Chicago. Unter anderem, weil er auch einen nicht ganz unbekannten Papa hatte. Also, ja, die Situation ist für mich nicht so ganz angenehm, aber Joel Quenneville ist jetzt zurück und bei den Anaheim Ducks sicherlich auch ein Coach, der ganz gut reinpasst, wenn wir jetzt einfach dann mal auch weitergehen in die Phase, in der sich die Franchise befindet. Sie haben viele junge Spieler, sie haben die letzten Jahre mit einem Gudasch, mit einem Killorn schon sich neuere oder Veteranen geholt, also Spieler, die Erfahrung haben. Frank Vatrano ist mit dabei. Also es sind schon Akteure, die eben die Jungen ergänzt haben, die Verantwortung mit reinbringen, die diesen Kader näher an die Playoffs rangebracht haben, als das in den letzten Jahren davor der Fall war. Und jetzt wollen sie ganz klar in die Playoffs und sie wollen, ich sag jetzt mal, in 3 bis 5 Jahren ein Team sein, was um den Titel mitspielt, was ja durchaus auch nicht so komplett unrealistisch ist, wenn man sieht, was da an Potenzial da ist an jungen Spielern. Natürlich muss da auch viel gut laufen und du musst dich trotzdem weiterhin verstärken. Aber Anaheim ist eben ein Team, was das Ganze angehen möchte, was auch gar keine so schlechte Destination ist. Ich meine, du wohnst halt in Anaheim. Also klar kann man jetzt sagen, naja, Los Angeles, Downtown, und ich weiß gar nicht, Crypto.com Arena heißt das Ding jetzt, glaube ich, Staples Center hätte ich fast gesagt. Das ist natürlich in Los Angeles, in Downtown, das ist richtig, aber so weit weg bist du in Anaheim vom Strand dann auch nicht. Okay, 1-2 Stunden Stau mehr, aber grundsätzlich von der geografischen Lage ist das auch okay. Du kriegst da auch teure, aber schicke Häuser sicherlich und dementsprechend ist, glaube ich, Anaheim auch ein Team, was vielleicht gute Chancen hat, jetzt auch bei Free Agents oder bei anderen Trades dann mit reinzuarbeiten. Und wie gesagt, Joel Quenneville als Coach jetzt mal von der ganzen Geschichte drumherum, denke ich, eine sinnvolle Verpflichtung. Mann mit viel Erfahrung, der eben, muss man ja auch sagen, damals die Chicago Blackhawks in einer ähnlichen Situation, die waren schon ein Stück weit besser als jetzt die Anaheim Ducks, aber die Situation in der Franchise war ähnlich, auch länger, eben dann sehr lange damals bei den Blackhawks keinen Stanley Cup gewonnen, natürlich Original Six Team, also kein Vergleich jetzt grundsätzlich zu dem, was da die Anaheim Ducks an Historie haben, aber trotzdem so ein bisschen kommt mir das schon so vor, als ob es ähnliche Situationen sind. Also Joel Quenneville dann bei den Anaheim Ducks. Knapp eine Woche später, am 14.05. haben die Philadelphia Flyers das verkündet, was ich Ende der letzten Folge schon angedeutet hatte. Rick Tocchet hat 11 Jahre bei den Flyers gespielt, 621 Spiele gemacht, 508 Punkte und er wird der 25. Head Coach der Philadelphia Flyers werden. Brad Shaw war ja Interimstrainer, nachdem John Tortorella beurlaubt wurde. Und auch das ist für mich eine gute Verpflichtung, passt auch rein. Jemand, der das Flyers-Hockey lebt, der weiß, was das heißt, der auch eben so ein bisschen diesen Weg zurück, den die Flyers ja gehen wollen, eben auch zu den alten Alumnis, dass man das wieder hochhält, dass man die ganzen Themen wieder hochhält, die man früher eben hatte mit Jones, einen Leclerc ist immer mit dabei in der Nähe, also es sind ja auch viele, viele ehemalige, die dort immer mal wieder auftauchen, Lindros war glaube ich auch jemand, der da eben auch entsprechend noch mit dabei war, also da sieht man schon, die Philadelphia Flyers wollen eben auch ihre Historie so ein Stück weit wieder mit nach vorne bringen, aber natürlich auch ein Team entwickeln, was auch viele, viele interessante junge Spieler hat, ein Drysdale zum Beispiel aus Anaheim ja auch gekommen, einen Mitchkov. Also sie haben ein sehr, sehr, sehr gutes Potenzial, würde ich sagen, bis auf die Torhüterposition. Da haben sie ein echtes Problem, das müssen sie lösen, da müssen sie besser werden, aber ansonsten ein Team, was in einer sehr interessanten Phase ist und auch da jetzt Rick Tocchet als einer, der zwar auch so ein bisschen ein harter Hund ist, aber auch jemand ist, glaube ich, der gut mit Spielern arbeiten kann, der auch einige jüngere Spieler ja auch bei den Vancouver Canucks hatte, das muss man ja auch sagen, da waren jetzt nicht nur 10, 15-jährige oder Spieler mit 10, 15 Jahren Erfahrung in der NHL, sondern es waren ja auch einige jüngere Spieler mit dabei. Ich glaube, er passt da auch ganz gut rein bei den Philadelphia Flyers und wird da entsprechend gut arbeiten können. Ganz interessant, am gleichen Tag, ebenfalls am 14.05. hat das alte Team von Rick Tocchet verkündet, dass sein ehemaliger Assistant Coach, nämlich Adam Foote, der 22. Head Coach der Vancouver Canucks wird. Seit 2022 hatte Adam Foote gearbeitet als Assistant Coach für die Vancouver Canucks und dann eben unter Rick Tocchet. Adam Foote natürlich vor allem bekannt als knallharter defensiver Verteidiger bei der Colorado Avalanche in der Ära Ende der 90er, Anfang der 2000er. Also da auch eine absolute Vereinslegende. Jemand, der eben jetzt auch bei Vancouver natürlich die Spieler kennt, natürlich weiß, wer da welche Rolle hat. Der als Assistant Coach aber eben vorher auch eine etwas andere Funktion hat, vielleicht auch ein bisschen näher noch an den Spielern dran war, als das dann ein Head Coach auch sein kann. Und dementsprechend auch da muss man jetzt sagen, ist jemand mit Familiarität, also ne, ist jemand, der kennt das Team, aber trotzdem auch, was ich auch sagen muss, ist jetzt keiner der üblichen Verdächtigen, also sie haben jetzt schon jemanden genommen, der sich die letzten Jahre entwickeln konnte, der Erfahrung sammeln konnte, der aber trotzdem jetzt noch ein bisschen frisch ist, ein bisschen frisch auch was mit reinbringt. Was er da verändert, muss man auch sehen. Aber auch da wieder, die Canucks wollen natürlich zurück in die Playoffs, wollen auch jetzt mal eine etwas ruhigere Saison, glaube ich, haben. Und Adam Foote finde ich zumindest eine interessante Verpflichtung. Da muss man abwarten, wie das Ganze auch ausgeht. Ist immer so ein bisschen für mich schwierig, einen Assistant Coach zu nehmen. Wobei man ja auch sagen muss, Rick Tocchet wurde jetzt nicht unbedingt entlassen, weil er komplett erfolglos war, sondern es war eher so, glaube ich, man hatte das Gefühl, okay, Tocchet ist nicht mehr ganz mit dem Kopf in Vancouver. Die Canucks haben gemerkt, okay, das passt nicht so richtig. Deswegen ist es dann, glaube ich, schon ganz gut, dass man dann eben gesagt hat, okay, komm, dann nehmen wir jetzt einfach mal Adam Foote, der sicherlich sehr gute Gespräche dort geführt hat und dann eben deutlich gemacht hat, dass er reif ist für den Schritt vom Assistant Coach zum Head Coach. Wir schwenken zurück nach Los Angeles zu den Kings und die verkünden am 15.05., dass Ken Holland, der 10. General Manager in der Geschichte der Los Angeles Kings, wird alter Bekannter in der NHL. Jahrzehntelang sehr erfolgreich gearbeitet bei den Detroit Red Wings von 97 bis 2019 und von 2019 bis 2024 bei den Edmonton Oilers aktiv gewesen. Ich glaube, es sind so ein bisschen, sagen wir mal, gemischte Bewertungen seiner Zeit bei den Edmonton Oilers, aber eine Grundlage dessen, was sie ja jetzt an Erfolg haben, hat er auch gelegt und dementsprechend jemand, der sich sehr, sehr gut auskennt. Interessant, ich glaube, er hat keinen langfristigen Vertrag bekommen, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Jahre. Das heißt, es geht jetzt wirklich darum, dass die Los Angeles Kings, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, diesen nächsten Schritt gehen wollen. Die wollen jetzt mal in eine zweite Runde, in ein Conference Final rein, die wollen wieder richtig in Richtung NHL-Titel schauen, den Stanley Cup wieder nach Los Angeles holen und Ken Holland ist sicherlich jemand, der Erfahrung hat und der ein Team verstärken kann. Inwieweit er das dann auch wirklich zum Meisterschaftskandidaten machen kann, das muss man abwarten. Bei den, wie gesagt, bei den Oilers waren jetzt so die Resultate eher gemischt, würde ich jetzt mal sagen. Da müssen aber, würde ich jetzt auch sagen, die Hörerinnen und Hörer von euch, die Oilers-Fans sind, da gibt es ja einige, vielleicht auch mal einfach Feedback geben, wie sie das gesehen haben, die Zeit von Ken Holland bei den Oilers und wie sie jetzt dazu stehen, dass der jetzt ausgerechnet zu dem Team geht, was die letzten 4 Jahre ja Opfer der Edmonton Oilers war und immer wieder verloren hat gegen das Team um McDavid und Dreisaitl. Also eben entsprechend dort die Los Angeles Kings mit Ken Holland als 10. General Manager. Eine Woche später haben die Chicago Blackhawks einen neuen Head Coach. 42. Coach in der Geschichte der Blackhawks, Jeff Blashill. Und der ist früher Coach gewesen bei den Detroit Red Wings von 2015 bis 2022, hat da einmal die Playoffs erreicht. Ich würde auch sagen, so eine eher durchmischte Zeit, wo man vielleicht nicht so ganz sagen konnte, das war so super überzeugend. Sicherlich jemand, der jetzt auch noch nicht so der älteste Coach ist. Ich glaube, auch das ist ja immer so ein bisschen jetzt auch ein Punkt, wo man sagen muss, das muss ja dann auch passen bei den Teams. Also du kannst ja nicht einfach jemanden dort als Head Coach nehmen, der jetzt gar nicht reinpasst, auch von der Altersstruktur in so ein Team. Die Blackhawks sicherlich ein Team, was noch sehr, sehr jung ist, was teilweise eben auch entsprechend vielleicht ein Stück weit zu jung war in den letzten Jahren, auch zu schlecht war. Aber sie sind eben ein Team natürlich mit Connor Bedard, was sehr, sehr viel Potenzial hat und wo Jeff Blashill eben vielleicht jemand ist, der jetzt den nächsten Schritt mit ihnen gehen kann. Auch die werden sicherlich versuchen, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auf dem Free-Agent-Markt und auf dem Trade-Markt richtig mit dabei zu sein. Inwieweit ihnen das gelingt, muss man abwarten. Das hatte man ja im letzten Jahr schon erwartet, dass sie dort an der einen oder anderen Stelle mithandeln und das Team richtig verstärken. Das ist ihnen nicht so richtig gelungen. Also es wird schon sehr wichtig sein für Jeff Blashill, dass sie das Team verstärken und danach kann man dann irgendwann auch bewerten, wie gut er ist. Es wird sicherlich die nächsten 2, 3 Jahre dauern und die Zeit sollte man ihm, glaube ich, auch geben aus Sicht der Chicago Blackhawks, damit er da eben entsprechend das Team entwickeln kann und dann dort ein Stück weitergehen kann mit den Blackhawks. Aber ja, also die Blackhawks mit Jeff Blashill in die neue Saison als Head Coach. Dann haben die Toronto Maple Leafs am 22.05. verkündet, dass Brendan Shanahan nicht mehr im Verein in der Franchise arbeiten möchte. Sie haben sich nochmal bedankt für die Arbeit von Brendan Shanahan. Das war ja auch ein großes Thema nach dem Aus der Toronto Maple Leafs. Wie geht's weiter? Natürlich hat man erwartet, dass die Core 4 eben entsprechend etwas umgebaut werden. Aber auch Brandon Shanahan war ein Riesenthema und da war dann eben entsprechend klar, dass er raus ist bei den Toronto Maple Leafs. Und dann machen wir jetzt einen kleinen Abstecher. Und zwar hatte mir an der Stelle ja der Rokia Marmsch geschrieben bei Instagram und er hatte mir einen Hinweis gegeben auf eine Playoff-Folge oder beziehungsweise auf eine Folge vom Schlagschuss-Podcast drüben von Christian Rob. Da hat ja Stefan Ustorf immer zu Gast und da hat er mir geschrieben, ich habe mir auch die Meinung von Stefan Ustorf im Schlagschuss-Podcast angehört, seine Erklärung des Playoffs aus hat auch mit der überzogenen Erwartungshaltung der Fans in Toronto zu tun. Bin neugierig, wie du die Aussage von Ustorf zu Toronto einordnest. Aber ich habe das Ganze mal versucht, ein bisschen zusammenzufassen und würde da gleich was zu sagen. Ich muss von vornherein sagen, ich kenne Stefan Ustorf leider nicht, muss ich an der Stelle sagen. Jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung hat, der wesentlich mehr Erfahrung hat im Hockey als ich und der natürlich an der einen oder anderen Stelle eine wesentlich fundiertere Meinung hat als ich. Und er hat halt Folgendes gesagt, das ist, glaube ich, ab circa Folge 24 ist das vom Schlagschuss-Podcast, wenn ihr das nachhören wollt. Ich glaube, circa ab 7, 8 Minuten ist das Ganze. Ich fasse das mal zusammen, was er da geschrieben hat. Wenn die Presse und die Fans ihr Benehmen nicht in den Griff bekommen, Druck und Reaktionen stehen in keinem Verhältnis zu den Leistungen, dann wird das nichts. In Toronto, die Zahlen hat er genannt von Mitch Marner, 13 Punkte in 13 Spielen in diesen Playoffs. Nylander, 15 Punkte in 13. Matthews, 11 in 13. Man hat sie und vor allem Mana dann allein dafür verantwortlich gemacht. Er hat gesagt, es gab eine komplett unrealistische Erwartungshaltung. Die Maple Leafs sind keine Übermannschaft, die den Stanley Cup gewinnen muss. Das ist eine gute Mannschaft, die unter den letzten 8 war. Das ist top. Die Mannschaft hat Spiel 7 erreicht in der zweiten Runde. Die hätten auch locker unter die letzten 4 kommen können. Und dann hat er mit Christian sich auch noch ein bisschen dazu geäußert, dass ja da die Trikots auf dem Eis gelandet sind, dass die Fans eben Mana ausgebuht haben. Also was ich erstmal sagen muss, diese ganzen Geschichten mit Trikots auf dem Eis, Bier auf dem Eis und so weiter. Natürlich gehört sich das nicht. Toronto ist aber übrigens nicht der einzige Platz, wo das passiert ist. Das gab es in Pittsburgh mal, das gab es in Vancouver mal, das gab es bei den New York Islanders, meine ich, auch mal. Also man muss schon ein bisschen gucken. Sicherlich hat das jetzt Überhand genommen in den letzten Jahren in Toronto, gar keine Frage. Und sicherlich kann man auch sagen, dass die Erwartungshaltung da sehr groß war und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle unrealistisch. Nur, was mir da bei dem Teil vollkommen gefehlt hat und deswegen fand ich das Ganze leider dann in dem Fall nicht wirklich informativ. Er hat einfach nur einen Auszug gebracht und hat sich nur auf dieses Jahr bezogen. Und das ist halt für mich einfach etwas, was man nicht machen kann. Die Fans der Maple Leafs und die Medien drumherum, diese ganze Kritik, was da reinkam, das bezog sich ja nicht auf diese Saison, sondern es bezog sich auf die Ära der Big Four. Und wenn man sich diese Ära anschaut und wenn man dann anschaut, welche Erwartungshaltungen da waren, und da war nicht immer die Erwartungshaltung, dass die einen Stanley Cup gewinnen müssen. Wir haben lange Zeit darauf gewartet, dass die Maple Leafs überhaupt mal eine Playoff-Runde gewinnen. Dann ging es jetzt mal darum, vielleicht mal ein Conference-Finale zu erreichen oder sowas. Das finde ich keine unrealistische Erwartungshaltung. Vor allem nicht, wenn man dann auch gesehen hat, was da bezahlt wurde. Das sind ja nun mal 4 Spieler, die zu den höchstbezahlten Spielern der NHL gehören. Matthews ist bestbezahlter Spieler der NHL gewesen, eine Saison lang. Und dann zu sagen, naja, das war jetzt alles ganz okay und zweite Runde, die hätten vielleicht sogar in die dritte Runde kommen. Nee, sorry, also das ist mir dann zu wenig. Und vor allem finde ich halt, die entscheidenden Zahlen sind nicht, dass ich sage, Mana hat 13 Punkte in 13 Playoff-Spielen, Nylander 15 in 13, Matthews 11 in 13. Ja, was waren das denn für Spiele dann auch? Wenn ich mal gucke, die Statistik, es gibt die Statistik der Leafs Core, also die 4 Großen in Spiel Nummer 5, Spiel Nummer 6 und Spiel Nummer 7 einer Playoff-Serie von 2019 bis 2025. Also an der Stelle auch nicht mal die ersten Jahre, die sie zusammen gespielt haben, sondern tatsächlich eben, meine Seite, Tavares da ist oder kurz nachdem er da ist. Da hat Nylander, der hat noch die beste und die finde ich akzeptable Statistik. Er hat 20 Spiele gemacht, 20 Spiele, Spiel 5, 6 oder 7, da hat er 8 Tore und 8 Vorlagen. Das ist in Ordnung. Austin Matthews hat 18 Spiele gemacht, 8 Tore, 4 Vorlagen. Das ist jemand, der in der regulären Saison, ich glaube 0,6 als Toreschnitt hat. Also mehr als ein Tor alle 2 Spiele. No? Das muss man mal dazu sagen. 18 Spiele, 12 Punkte. John Tavares, 17 Spiele, 10 Punkte, 5 Tore, 5 Vorlagen. Und dann kommen wir zu Mitch Marner, wo sie gesagt haben, naja, der ist aus Toronto, der wird da ausgebuht, das ist auch nicht in Ordnung. Sorry, der hat 20 Spiele gemacht. 20 Spiele, Spiel 5, Spiel 6 oder Spiel 7. 7 Vorlagen. Natürlich ist er kein Torjäger. Auch das ist richtig. Aber trotzdem sind die Leistungen, die vor allem Marner gebracht hat, in den entscheidenden Spielen einfach grottenschlecht. Und das hat dann auch nichts mit überzogener Erwartungshaltung zu tun. Und es hat auch niemand 2019 die Maple Leafs in die Pfanne gehauen und gesagt, das ist jetzt alles schlecht und sie müssen das aufbrechen. Sondern es war einfach eine Steigerung in den letzten Jahren. Und wenn man sich dann auch anschaut, wie sie verloren haben, sie haben 2018 in Spiel 7 verloren, 2019 in Spiel 7, sie haben 2020 Spiel 5 verloren, das hat es glaube ich 2-2 gegen die Blue Jackets in der Bubble. Sie haben 2021 gegen die Canadiens in Spiel 7 verloren, da haben sie 3-1 geführt, haben die Serie verloren, vergeigt. Sie haben gegen die Lightning Spiel 7 verloren 2022, 2024 gegen die Bruins in Spiel 7 und dieses Jahr, auch das ist ja ein Punkt, Spiel Nummer 5 zu Hause, absolute No-Show, 1-6 verloren. Spiel Nummer 7 war am Anfang eng, ja, trotzdem ist am Ende ein 1-6 und am Ende auch eine No-Show. Max Domi ist, glaube ich, derjenige gewesen, der in beiden Spielen die Tore macht. Sorry, also da finde ich die Kritik überhaupt nicht überzogen, sondern ich fand die Kritik in vielen Bereichen gerechtfertigt. Ob man jetzt über die Art und Weise diskutieren muss, ob man das eigene Trikot werfen muss, ob man Spieler ausbuhen muss, okay, darüber können wir diskutieren. Aber dass die Toronto Maple Leafs der realistischen Erwartungshaltung in den letzten Jahren nie gerecht wurden, das ist für mich ein Fakt. Ich habe auch nicht erwartet, dass sie jedes Jahr in den Conference-Finale kommen und jedes Jahr ins Stanley-Cup-Finale kommen. Aber irgendwann musste das mal sein. Das haben sie nicht geschafft. Und was man auch sagen muss, es ist ja auch eine Kritik, natürlich kriegen die Spieler das auch ab, es ist ja dann aber auch eine Kritik des Managements. Und dieses Management hat dann eben auch nicht reagiert. Also das muss man da auch noch, glaube ich, ein Stück mit einfließen lassen. Also das an der Stelle mal kurz ein Ausflug in Richtung Maple Leafs mal wieder. Kleiner Rant von mir. Wie gesagt, nochmal, ich höre mir die Sendung, normalerweise höre ich die Sendung relativ selten, andere deutsche Podcasts. Ich höre beim Schlagschuss auch gerne mal mit rein. Ist auch eine tolle Sendung. Also nochmal, nicht falsch verstehen, nicht, dass jemand jetzt hier sagt, ich will jetzt hier ein Beef aufmachen mit Stefan Ustorf oder mit Ruppi. Ruppi war hier zu Gast, das ist ein lieber, netter Kollege und der macht da ganz tolle Arbeit, der hat tolle Videos gemacht hier, auch wieder vorm Stanley Cup Finale hat da gute Interviews gemacht mit den deutschen Spielern, aber auch mit anderen. Also ne, nicht als Kritik darauf beziehen. Nur das, was, finde ich, da gesagt wurde, das war für mich nicht das ganze Bild. Und wenn man diese Kritik nachvollziehen will, die Reaktionen, die realistischen Reaktionen, die realistischen Erwartungen, dann finde ich schon, dass man da ein größeres Bild aufmachen muss, als einfach nur zu sagen, der hat jetzt so und so viele Punkte in diesen Playoffs gehabt. Das also an der Stelle mein kleiner Ausflug. So, dann sind meine 20 Minuten auch schon wieder rum für die Sendung von heute und dann muss ich sagen, dann geht es eben in der nächsten Folge weiter mit dem Thema News. Da wird es dann um die New York Islanders gehen, die Seattle Kraken, die Pittsburgh Penguins, die Boston Bruins, die sind alle dann Thema in der nächsten Folge und dann schaue ich wahrscheinlich sogar schon mal in ein paar Verträge und in ein paar Trades mit rein. Bisher haben wir uns ja nur über das Personal im Front Office unterhalten. Damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.